SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Willkommen zu unserem heutigen Jubiläums-Podcast. Der SkyTail Podcast wird heute 50. Das heißt, seit nunmehr 50 Folgen berichten wir über teils informative, teils krasse Geschichten rund um die Sicherheit im Internet, über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue Maschen im digitalen Alltag. Und möchten uns natürlich bei den zahlreichen Hörern bedanken, die uns seit rund 4 Jahren die Treue gehalten haben. Statt einer Torte haben wir heute folgende Themen für Sie. Wir sprechen unter anderem über YouTube-Betrug und falsche Post vom Finanzamt, über den unsicheren Kuno, Angriffe auf Krankenhäuser, veraltete Technik und über krasse Sicherheitslücken bei RIPE. Bei mir im Studio ist ebenfalls zum 50. Mal der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, starten wir heute mal mit YouTube. Tag für Tag werden dort etwa 720.000 Stunden Material hochgeladen. Das heißt, will man die Videos eines Tages alle hintereinander sehen, dann wäre man alleine damit 82 Jahre beschäftigt. Unter diesen 720.000 Stunden ist aber leider auch mit Malware infiziertes Material, wie die Sicherheitsforscher von FortiGuard Labs jetzt herausgefunden haben.
Malware über YouTube-Clips.
Ja, das kommt daher, dass Hacker mittlerweile bestehende Konten übernehmen, also vermutlich über die üblichen Maschen, also irgendwo billige Passwörter, Phishing oder dass wirklich Malware zum Einsatz kommt. Mhm. Und dann stellen die wirklich tatsächlich selbst Clips online und zwar mit Anleitungen für gecrackte Software, also wie man bestehende Spiele oder Ähnliches ein bisschen cracken kann, mit einem Download-Link, wo dann zu einer File-Sharing-Seite weitergeleitet wird. Mhm. Die Links an sich werden auf die üblichen Arten und Weisen unkenntlich gemacht, also beispielsweise Tiny-URL oder Cutly oder ähnliche Dienste. Und die Dateien auf dieser Seite sind dann teilweise mit der Malware Llama infiziert oder geschrieben Luma. Mhm. Und die sammelt System- und Browserdaten, Zugangsdaten zu Crypto-Wallets und ähnliche wirklich interessante Details. Die ist auch in der Lage, Session-Cookies wieder zu reaktivieren und dann eben tatsächlich zu nutzen.
Tja, selber schuld, kann man da sagen. Vielleicht ist das ja dann auch die gerechte Strafe für Leute, die glauben, dass man Software nicht bezahlen muss. Anderes Thema, das hier auch alle Jahre wieder auftaucht, die vermeintlichen Schreiben der Finanzbehörden, die eine Steuerrückzahlung versprechen.
Keine Mail vom Finanzamt.
Ja, alle Jahre wieder. Ne? Davor hatten wir ja tatsächlich schon öfter gewarnt, auch in den letzten Jahren. Aktuell heißt es, fordern Sie den Steuerrestbetrag aus dem Jahr 2022 ein. Angeblich gäbe es hier noch einen offenen Betrag, der zurückgefordert werden könne oder eben auch müsse. Und deswegen wird ein zeitlicher Druck noch aufgebaut. Es soll ein Formular ausgefüllt werden mit Links zu einer falschen Elster-Seite mit den üblichen Folgeschäden. Mhm. Also auch hier, wie immer, der Rat, ab in den Spam damit. Das Finanzamt verschickt keine derartigen Mails und weist darauf hin, dass noch Geld offen ist, was man einfordern sollte. Und vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, auch bei der Absenderadresse, das weist ziemlich eindeutig auf Phishing hin.
Ja, und was bitte soll auch ein Steuerrestbetrag sein? Das habe ich noch nie gehört bei meinen Steuererklärungen. Aber beim Stichwort Rückzahlung setzen ja bei manchen Zeitgenossen sämtliche Abwehrreflexe aus, kennen wir ja. Resultieren aber Schäden durch diese Masche allein, durch die Unachtsamkeit und sagen wir ruhig Dummheit der Opfer, ist es im folgenden Fall eine inzwischen zum Glück geschlossene Sicherheitslücke, die auf die Nachlässigkeit der Betreiber des Dienstes Kuno zurückzuführen ist.
Ein Kuno voller Sicherheitslücken.
Also Kuno, wer das nicht kennt, das steht für Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nicht polizeilicher Organisationsstrukturen.
Warte mal, dann müsste das ja eigentlich Kyutsuno heißen. Okay, lassen wir das.
Ja, stimmt. Jedenfalls, Kuno ist ein Dienst, mit dem man Bankkarten sperren lassen kann. Und zwar nicht nur die PIN, sondern eben auch die Kartenzahlung per Lastschrift, also grundsätzlich eine gute Idee, dass es so etwas gibt. Und die wird dann in eine Liste eingetragen, die Kartennummer, die alle angeschlossenen Händler erhalten. Also so ähnlich wie so eine Certificate Revocation List bei Zertifikaten.
Ja.
Gepflegt wird das Ganze vom EHI-Institut in Köln oder EHI und dem Handelsverband HDE und eben der Polizei selbst. Mhm. Jetzt hatte ein Mitglied des Chaos Computer Clubs, Tim Philipp Schäfers, selbst seine Bankkarte verloren und dann einfach mal nachgeforscht, wie sicher Kuno eigentlich ist.
Und ist dabei dann auf einige erhebliche Sicherheitslücken gestoßen.
Ja, tatsächlich richtig. Und zwar, wer seine Karte dort sperren lässt, bekommt von der Polizei zuerst mal einen fünfstelligen PIN-Code. Also fünfstellig Ziffern. Und damit kann er dann zum Beispiel auf der Kuno-Seite seine Karte selbst wieder entsperren. Grundsätzlich also gut, ne? Du brauchst also eine IBAN-Nummer und diese PIN eben dazu. Grundsätzlich ja gut, viele Karten werden dann auch wiedergefunden oder man bekommt seine Geldbörse wieder, die man irgendwo verloren und vergessen hat, wie auch immer. Diese PIN ist aber schlecht geschützt und man kann per Brute Force diese PIN ja erraten, da man eben unendlich viele Versuche hat. Also es gibt keine Sperre, die Brute Forcing verhindert. Man braucht aber nur maximal 100.000, also ne, 10 hoch 5. Und diese 100.000 Versuche hat man in wenigen Stunden schon geschafft mit den richtigen Rechnern. Und es gab noch einige weitere kritische Fehler auf Kuno. Also es gab keinen HSTS-Header, um wirklich SSL zu erzwingen. Google-Fonts, also ein Datenschutzthema. Es gab veraltete JavaScript-Bibliotheken, fehlerhafte implementierte Cookie-Banner, also wieder ein Datenschutzthema und noch einige mehr.
Also das war jetzt nicht nur ein Fehler im System, sondern gleich ein ganzes Fund, ne?
Genau, und der Sicherheitsforscher hat es den Betreibern mitgeteilt, die die Lücken dann zum Großteil zügig geschlossen haben. Es ist trotzdem eine ziemlich wilde Geschichte. Aber immerhin, das muss man sagen, ist der Fund und auch die Behebung der Schwachstellen deutlich besser gelaufen als die Geschichte mit Modern Solution. Hast du das mitbekommen, Matthias?
Nee, habe ich nicht. Erzähl mal.
Also, das war Mittwoch, also jetzt wirklich erst vor kurzem, wurde ein Programmierer verurteilt, der eine Schwachstelle in einer Software von Modern Solution gefunden hat. Also, kurz gesagt, hat er im Auftrag eines Kunden wirklich ein System untersucht, das eben diese Software eingesetzt hat. Und da kam es immer wieder zu Fehlern im Log. Und dann hat der Kunde gesagt, ja, da irgendwas stimmt da nicht, kannst du dir das mal bitte anschauen. Und als der Kollege dann das Executable der Software geöffnet hat, hat er wohl Zugangsdaten für MySQL im Klartext gefunden. Also hat er ganz einfach im Texteditor aufgemacht, hat er behauptet. Diese Zugangsdaten hat er dann mal ausprobiert und sich mit der Datenbank im Internet verbunden. Was auch schon spannend ist, MySQL übers Internet. Also der Server stand irgendwo ganz woanders. Leider war diese Datenbank, anders als angenommen, nicht nur für seinen eigenen Kunden gedacht, sondern er hatte plötzlich Zugriff auf Daten von sämtlichen Kunden der Modern Solution GmbH. Also wirklich ein ganz klassischer Fall von Userberechtigungen nicht sauber gesetzt. Ein Riesendatenleck. Und diese Schwachstelle hat er dann dem Hersteller gemeldet und nach Schließen der Schwachstelle einen Report veröffentlicht. Aber dieser Punkt war anscheinend nicht so richtig einvernehmlich, denn Modern Solution hat ihn verklagt und kam damit auch noch durch.
Ach.
Naja, zumindest aktuell. Also die Berufung steht noch aus. Sie wollen noch einen Schritt weitergehen, aber aktuell tatsächlich verklagt.
Weil er eine Schwachstelle gefunden und gemeldet hat.
Genau. Und weil er sie, naja, er hat halt ein Passwort benutzt, was er nicht hätte nutzen dürfen und sich damit Zugang zu Daten von anderen Kunden verschafft. Was er in dem Moment, so ist seine Argumentation, nicht wusste, weil er dachte, ja, das ist ja nur die Datenbank von meinem Kunden und die Daten kenne ich ja, beziehungsweise ich handle im Auftrag dieses Kunden. Und er wusste eben nicht, dass es noch deutlich weitere Kunden betrifft. Das Ganze zeigt halt wirklich, finde ich, dass nicht jeder verantwortlich mit dem Thema Security umgeht, sondern dass wirklich häufig immer noch versucht wird, solche Schwachstellen unter den Tisch zu kehren und den, naja, eigentlich positiven Finder der Schwachstelle wirklich auch noch zu bestrafen und mundtot zu machen. Das Schlimme daran ist, finde ich, dass dieser sogenannte Hacker-Paragraph 202a vom Gericht als Grundlage genommen wurde für diese Verurteilung. Das heißt, als Sicherheitsforscher ist man dann auch wirklich straffällig, selbst wenn man nur ein Klartextpasswort aus einer Excel-Datei im Texteditor betrachtet und es ausprobiert. Also er hat es nicht dekompiliert. Gut, hat er hinterher gemacht, aber er sagte, man konnte es auch im Texteditor schon sehen. Und ich denke, das wird dann viele positiv gesinnte Sicherheitsforscher hinterher deutlich vorsichtiger werden lassen. Also das ist schon wirklich, finde ich, sehr, sehr kritisch.
Ja, ist schon eine üble Geschichte. Viele andere Firmen zahlen ja eine hohe Belohnung, wenn du die auf Sicherheitslücken aufmerksam machst, Google zum Beispiel. Und dann gibt es wieder welche, die sich auf den Schlips getreten fühlen.
Ja, das ist das Schlimme, ne? Hausaufgaben nicht gemacht, also wirklich ein User-Account für alle Kundendaten, also das geht eigentlich gar nicht.
Ja.
Und dann hinterher noch draufhauen. Also das passt nicht zusammen.
Aber auch bei Kuno fand ich ein bisschen verwunderlich, weil da steckt die Polizei hinter, ist mit involviert und es geht um sensible Bankkarten. Die kriegen ja bis zu 10.000 Meldungen im Monat von verlorenen Karten. Dass man dann so derart nachlässig damit solchen Sachen umgeht, ist ja auch schon so ein bisschen merkwürdig, finde ich. Apropos Polizei, die bekommt jetzt in NRW übrigens neue iPhones. Naja, nicht wirklich neu, weil die bekommen jetzt 2 Jahre alte iPhone 13. Aus Kostengründen, sagt die Polizei, weil die brauchen ja auch über 20.000 Stück davon. Aktuell ist die Polizei ja sogar noch mit iPhone 8 ausgerüstet, muss ich mal vorstellen.
Neue alte Handys für die Polizei.
Ja, das klar, die müssen natürlich auf die Kosten achten, aber irgendwo bekommt man gerade als Polizei, als öffentliche Behörde natürlich auch Probleme damit, wenn die Dinger aus dem Support rauslaufen und dann Software-Schwachstellen bekannt werden, die einfach nicht mehr gepatcht werden. Ne? Das ist schon schwierig. Mhm. Naja gut, aber insgesamt passt das vielleicht zum Thema Digitalisierung und Fortschritte und eigentlich zu der Meldung, dass das Kanzleramt künftig auch weiterhin an seiner Rohrpostanlage festhalten will. Das fand ich ziemlich cool.
Wow.
Und zwar für eilige Vorgänge, die nicht elektronisch oder per Hausbotendienst weitergeleitet werden können, weil sie zum Beispiel der Geheimhaltung unterliegen. Gut, macht auch Sinn. Man kann vielleicht irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Dokumente, die nur im Original vorliegen, naja, muss man vielleicht per Rohrhauspost weiterleiten. Spannend fand ich, die Rohrpost im Kanzleramt hat eine Länge von insgesamt 1300 Metern, verschickt rund 1000 Sendungen pro Monat und kostet pro Jahr 15.000 Euro im Unterhalt.
Ja.
Und das Ganze geht auf eine Technik aus dem 19. Jahrhundert zurück.
Ja, könnt's auch mit Brieftaube schicken oder so. Aber ich denke doch, es gibt auch sicher Möglichkeiten, geheime Dokumente elektronisch in Anführungsstrichen zu verschicken, ne? Oder ist das immer noch zu unsicher?
Natürlich gibt es das, ne? Aber gut, wer weiß, welche Dokumente dann vielleicht, ja, es macht vielleicht auch Sinn, einige Dokumente nicht elektronisch zu speichern, sondern nur irgendwo in bestimmten Originalen. Vielleicht geht es auch um Gegenstände, die da verschickt werden. Mikrofilme, Mikrofischchen, wie man sie so aus James Bond kennt.
Ja.
Ja, weiß nicht, wofür es wirklich noch genutzt wird.
Pausenbrote.
Naja, andererseits, es hat ja zumindest auch noch einen gewissen Museums- und Unterhaltungswert.
Stimmt. Zu dem Thema passt ja auch, dass die Bundesregierung und Einrichtungen der Bundesverwaltung im Jahr 2022 immer noch fast 740 Millionen Blatt DIN A4 Papier und 13 Millionen Blatt DIN A3 Papier verbraucht haben. Also ich glaube, dass mit der Digitalisierung müssen wir noch ein bisschen üben. Auch das papierlose Büro ist in der Verwaltung noch nicht so ganz angekommen. 740 Millionen Blatt, das sind ja ganze Wälder, die da abgeholzt werden. So, egal, bevor wir uns jetzt auf die aktuellen größeren Hacks und das unleidliche Never-Ending-Thema Ransomware stürzen, noch eben eine Warnung vom TÜV-Verband, die gerade besonders interessant sein durfte, da vermutlich wieder viele von Ihnen zum neuen Jahr den guten Vorsatz gefasst haben durften, endlich mal wieder mehr Sport zu treiben. Es geht nämlich um Fitnessgeräte.
Die Gefahren guter Vorsätze.
Und die können nämlich zum Einfallstor für Cyberkriminelle werden, warnt der TÜV-Verband. Ja, zum Beispiel Schrittzähler, Sportuhren, Körperwagen und andere smarte Sportgeräte sind häufig einfach heutzutage mit dem Internet verbunden.
Mhm.
Dort werden dann Bewegungs- und Gesundheitsdaten gespeichert, aber eben auch Standort und persönliche Angaben.
Mhm.
Die werden von Kriminellen allgemein ja sowieso ganz gerne genutzt und können dann Erpressungen mit diesen Daten durchführen, Identitätsdiebstahl, wenn sowas in die falschen Hände gerät. Aber es ist eben auch die Kontrollübernahme vernetzter Geräte möglich, ne? Also wenn die wirklich schlecht gesichert sind.
Mhm.
Deshalb, man sollte doch vor dem Kauf auf die Seriosität des Herstellers achten, Berechtigungen überprüfen, auf langjährige Updates achten, starke Passwörter verwenden sowieso und aktuelle Verschlüsselungsstandards nutzen. Man hat natürlich vielleicht als Endanwender da ein bisschen Probleme, aber es gibt wirklich in dieser Warnung vom TÜV-Verband gab es auch einige gute weitere Hinweise und Modelle, die da genannt wurden, auf die man dann eben achten sollte, sodass man wirklich vernünftige Hersteller auswählt und ansonsten, ja, vielleicht auch versuchen, nicht alles irgendwo ins Internet zu pusten. Einige bieten vielleicht auch Schnittstellen an, die dann nur lokal mit dem Handy synchronisiert werden per Bluetooth oder ähnliches. Ist ein bisschen aufwendiger, aber dafür hat man seine Daten nicht überall in der Welt verstreut. Und gerade das Thema Gesundheitsdaten, ja, da sollte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig bleiben.
Und dann auch nicht unbedingt die billigsten Geräte aus China bestellen, weil, und darüber haben wir auch schon oft berichtet, gerade die Sachen aus China oft sehr löchrig sind, was die Datensicherheit angeht, ne?
ja, recht löcherig oder vielleicht auch gezielt löcherig bleiben.
Ja, das können die gut in China. So, und damit gibt es jetzt für Sie aber wirklich keinen Grund mehr zu kneifen mit dem Training. Unseren Podcast, den können Sie ja auch beim Training hören. Und jetzt, wie angekündigt, zum Thema Ransomware, wo es eine neue Masche gibt, die doppelte Erpressung.
Ransomware-Attacken auf Kliniken und Handwerkskammern.
Ja, es wurden jetzt Fälle dokumentiert, wo sich die Ransomware-Erpresser oder auch Trittbrettfahrer, die von der Attacke wussten, nach einer Attacke ein zweites Mal beim Opfer gemeldet haben. Und zwar haben sie sich einfach als Sicherheitsforscher ausgegeben. Sie hätten Zugriff auf die Server der Erpresser, könnten da die erbeuteten Daten wieder löschen.
Ja.
Und dafür wollten sie halt natürlich auch Geld haben. Und ja, das Opfer sollte also einfach nochmal doppelt bezahlen, nochmal einen hinterher draufsetzen.
Ja, gar nicht mal so dumm eigentlich, von den Kriminellen zumindest. Aber auch ganz normale Ransomware-Angriffe hat es in den letzten Wochen wieder gegeben. Und was da auffällt, besonders Krankenhäuser scheinen da vermehrt ins Visier der Kriminellen zu geraten. Bei uns in Deutschland hat es zum Beispiel die Krankenhäuser der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen und die der Marienhausgruppe getroffen, die sich daraufhin von der Notfallversorgung abmelden mussten. In den USA waren unter anderem Krankenhäuser in Oklahoma und New Jersey sowie Krebskliniken im Bundesstaat Washington das Ziel, wo dann sogar Patienten teilweise persönlich bedroht worden sind von den Erpressern. Im letzten Jahr sollen in den USA über 60 Patienten durch die Folgen von Ransomware-Angriffen gestorben sein. Das ist schon krass.
Ist absolut, jeder ist zu viel, also die Zahl ist definitiv zu hoch und weshalb auch wirklich immer mehr Unternehmen, unter anderem beispielsweise jetzt das neuseeländische Unternehmen Emisoft, ein vollständiges Verbot für Lösegeldzahlungen fordern. Also die sind halt einfach lebensgefährlich, sagt auch Emisoft. Die Erpresser finanzieren mit Lösegeld ihre nächsten Erpressungen und ja, vollkommen richtig, ne? Wir haben das ja auch hier schon des Öfteren thematisiert.
Ja, vielleicht würde das dann wirklich nutzen, wenn die Zahlung von Lösegeld unter Strafe gestellt wird oder so. Ich meine, kontrollieren kann es ja am Ende auch nicht immer jeder, aber vielleicht würde es die Unternehmen dann abschrecken, sowas zu machen. Oder meinst du, das hat irgendwie Erfolg, so ein Verbot?
Ich weiß nicht, wenn es jetzt um Millionen geht an Lösegeld, was man zahlen muss, ob dann einige 10.000 Euro Strafe noch wirklich so ins Gewicht fallen würden.
Mhm.
Aber naja, man kann immer nur wieder dazu appellieren und auch in den USA haben sich ja auch einige Unternehmen zusammengetan und haben einfach mehr und mehr Stimmen gefordert, dass man keine Lösegelder mehr zahlen sollte und das ist, denke ich mal, der richtige Weg. Man kann da nur einfach immer wieder drauf aufmerksam machen.
Ja, denke ich auch. Erwischt hat es übrigens auch den IT-Dienstleister vieler deutscher Handwerkskammern im gesamten Bundesgebiet. Aber hier ist ein Ransomware-Hintergrund bisher nicht bestätigt worden, aber immerhin durchaus denkbar.
Betroffen sind da unter anderem das Mail-System und einige Online-Services. Auch ein Datenabfluss wird nicht wirklich ausgeschlossen. Es ist aber tatsächlich relativ wenig darüber herauszufinden. Also wie es dazu kam, ist beispielsweise weiterhin nicht bekannt. Aber sie haben immerhin gesagt, Prüfungen und Kurse sollen weiterhin stattfinden in diesem Bereich.
Ja, und während da der Hintergrund noch nicht bekannt ist, weiß man aber, dass beim Angriff auf den französischen Netzbetreiber Orange in Spanien der Angriffspunkt ein schwaches Passwort für das RIPE-Konto des Anbieters war.
Dummheit, die bestraft wurde.
Ja, eigentlich unglaublich, ne? Also RIPE ist, wenn man es noch nicht kennt, die Registrierungsstelle für die Vergabe von IP-Adressbereichen in Europa, dem Nahen Osten und Teilen von Zentralasien. Und auch Orange als großer Internet-Service-Provider hat da natürlich ein Konto. Und das Passwort für dieses Konto lautete doch tatsächlich RIPE-Admin, in einem Wort und klein geschrieben. Also, ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Das war schon im August 2023 abgegriffen und verkauft worden und kam jetzt zum Einsatz.
Ja.
Der Angreifer hat dabei die Config für das BGP-Routing manipuliert, also einfach Pakete umgeleitet über andere Server, über seine eigenen Server und ja, kam damit eventuell an vertrauliche Daten.
Aber das muss man sich mal vorstellen. RIPE-Admin, also das kommt ja noch irgendwo ganz knapp hinter 1, 2, 3, 4 oder Passwort, was die Sicherheit angeht. Und das war ein professioneller IT-Mensch, der sowas gemacht hat. Und das bei so einem großen Netzbetreiber.
Ja, es ist aber auch trotzdem unglaublich, dass die RIPE so schwache Passwörter überhaupt zulässt. Und anders als die US-amerikanische Internet Registry ARIN, Multifaktor-Authentisierung eben noch nicht zur Pflicht gemacht hat. Und ja. Naja, Gut, dieses Risiko besteht aber auch für andere Internetanbieter in ganz Europa. Es werden derzeit Tausende von Anmeldeinformationen für RIPE-Konten zum Verkauf angeboten. Also da gibt es durchaus auch einen Markt.
Ja.
Und neben der Tatsache, dass man wirklich Verkehr umleiten kann und den dann irgendwie über eigene Server und vielleicht auch mitlesen kann, wäre dann die Folge eine ganze Welle von Netzwerkausfällen. Also das ist auch durchaus plausibel.
Also dann hoffen wir mal, dass wir nicht in einer der kommenden Folgen sagen müssen, wir haben davor gewarnt. Aber RIPE hat inzwischen immerhin angekündigt, die Multifaktor-Authentisierung so schnell wie möglich für alle RIPE-Access-Konten vorzuschreiben. Hoffentlich kommt das noch rechtzeitig. Dass man mit Cyberkriminalität richtig Geld machen kann, zeigen die Zahlen aus Nordkorea, unserem liebsten Urlaubsland. Da nämlich hat die staatlich gelenkte Lazarus Group im letzten Jahr bei Angriffen auf Kryptogeldbörsen mal locker zwischen 600 und 700 Millionen US-Dollar erbeutet und so die klammen Staatsfinanzen schön aufgebessert.
Hacken für die Staatskasse.
Auch ein sehr schönes Geschäftsmodell und ich nehme auch mal an, dass das in Russland oder China ähnlich gut laufen könnte.
Ja.
Besonders China ist ja technisch ziemlich weit, was Hacking und Co. angeht. Daher kam ja jetzt auch die Meldung, dass eine Behörde in Peking jetzt in der Lage ist, aus iPhone-Gesprächsprotokollen den Sender von AirDrop-Inhalten zu identifizieren, inklusive Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Also AirDrop wurde ja bisher häufig bei Demos, zum Beispiel eben in Taiwan, genutzt, als eine Art Ad-Hoc-Netzwerk, um Informationen über ein lokales Netz möglichst schnell und anonym zu übermitteln.
Mhm.
Ja, und das wird jetzt eben zur Verfolgung von Systemgegnern in China genutzt. Und naja, gut, daran sieht man unter anderem eben auch, was die alles können und woran die eben forschen.
Das könnte auch mal dann für Hacking oder sonst irgendwas im Ausland eingesetzt werden und für Devisenbeschaffung. Für gewöhnlich beschließen wir unseren Podcast ja mit einer schrägen, heiteren Meldung. Die ich jetzt hier habe, ist zwar schräg, ziemlich schräg sogar, aber alles andere als heiter. Es geht um die neue Masche des Cyber-Kidnappings.
Der Enkeltrick 3.0.
Ja, hier im konkreten Fall wurde ein chinesischer Austauschschüler in den USA erpresst, seine eigene Entführung vorzutäuschen. Er musste sich dann tatsächlich ein paar Tage alleine mit einem Zelt in einem Bergwald verstecken. Falls er sich weigere, würde seiner Familie in China etwas passieren. Und er musste wirklich Fotos von sich machen, die den Anschein vermittelten, er sei wirklich entführt worden. Und die Familie des Opfers in China zahlte daraufhin $80.000 an die Kriminellen. Die Polizei konnte den 17-Jährigen dann immerhin per Handyortung ausfindig machen. Er hatte neben Schlafsack und Nahrung auch mehrere Mobiltelefone dabei, die vermutlich dann auch genutzt werden, um dieses Cyberkidnapping durchzuführen. Und laut FBI hat es da in letzter Zeit bereits mehrere derartige Fälle gegeben.
Bisher war immer das Schlimmste, was einem per Mobiltelefon passieren konnte, der Enkeltrick und ähnliche Sachen. Aber Cyberkidnapping, das ist ja nun wirklich schon eine ganz neue Dimension, die man mit Mobilfunk machen kann. Manchmal ist die Technik eben auch ein übler Fluch. Und mit dieser beunruhigenden Gewissheit beschließen wir unseren 50. Jubiläumspodcast. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher und natürlich auch ein verspätetes, gesundes neues Jahr. Und dir, Max, zum 50. Mal vielen Dank für deine Infos und Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.